Nur 4 von 10 Österreichern sehen in der EU-Mitgliedschaft eine gute Sache. Das ist das Ergebnis der jüngsten Eurobarometer-Umfrage. Österreich gehört damit zu den europaskeptischsten Ländern. Trotz allem kommt aber ein EU-Austritt für die deutliche Mehrheit nicht in Frage. Woran liegt diese Skepsis und in welche Richtung entwickelt sich Europa? Diese Fragen wollen wir heute in unserem Podcast Europa Quo Vadis beantworten. Bei uns zu Gast ist der ehemalige Landwirtschaftsminister und EU-Kommissar Franz Fischler. Er hat 10 Jahre lang die Geschicke der Landwirtschaft, die Entwicklung des ländlichen Raums und später auch die Fischerei in Europa geprägt.
Südpol, der Wirtschaftspodcast mit Peter Kuchling-Taupe.
Herr Fischler, willkommen bei unserem Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Ihre politische Karriere ist ja jedem von uns sehr gut bekannt und es ist uns auch allen bewusst, dass Sie ja ein glühender Europäer sind. Sie waren ja 10 Jahre lang in Brüssel tätig. Warum ist Ihnen das Thema Europa persönlich ans Herz gewachsen?
Naja, erstens einmal muss ich schon sagen, war das der Höhepunkt meiner beruflichen Karriere. Ja. 10 Jahre die Agrarpolitik Europas maßgeblich zu bestimmen, das ist natürlich ein Job, den man in der Form nirgendwo sonst auf der Welt haben kann.
Das war ja auch das größte Budget, das Agrarbudget.
Das größte Budget, aber viel wichtiger noch, also die bis heute eigentlich ist die Agrarpolitik die am meisten vergemeinschaftete Politik von allen Politiken. Ja. Und was aber dazu kommt und was weniger bekannt ist, man ist ja Mitglied der Europäischen Kommission und das heißt, dass also man für alles, was man tut, einen Beschluss in dieser Kommission braucht. Das heißt aber auch umgekehrt, dass man bei allen Politiken mitmischen kann und alle Politiken mitbestimmen kann. Und eigentlich ein einflussreicher Kommissar ist man erst dann, wenn man außerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereiches auch wichtige Entscheidungen mit beeinflusst.
Wollten Sie eigentlich schon immer Politiker werden oder wie hat sich das für Sie ergeben?
Nein, ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht gehabt, ursprünglich Politiker zu werden. Bei mir war das wie öfter einmal in Österreich sozusagen von einem auf den anderen Tag. Da bin ich vom damaligen neuen Parteiobmann der ÖVP, Josef Riegler, angerufen worden und der hat mir am Telefon erklärt, ja, also er braucht einen Landwirtschaftsminister, weil er selber kann das nicht weitermachen, weil er eben als Parteiobmann dann nicht so viel Zeit dafür hat. Und dann habe ich gesagt, naja, da muss ich also schon mal mir das überlegen, ob das überhaupt Sinn macht und so. Und dann hat er gesagt, ja, überlegen kann ich schon, aber morgen muss er es wissen. Dann im Zusammenhang mit meiner Kommissarstätigkeit, da ist das dann anders gewesen. In Wirklichkeit ist das nämlich so gewesen, dass der neue Kommissionspräsident Jacques Santer gesagt hat, er ist bereit, den Österreichern das Agrarportfolio zu geben, aber unter der Bedingung, dass ich als Kommissar nominiert werde. Ja? Und nachdem an sich die größere Regierungspartei damals, die Sozialisten selber, keinen gehabt haben, der bereit war, nach Brüssel zu gehen, hat dann der Bundeskanzler Franitzky mit dem Erhard Buzek vereinbart, dass ich geschickt werde.
Sie müssen sehr viel richtig gemacht haben, wenn Sie so Lorbeeren im Voraus gekriegt haben.
Naja, das hat einen anderen Hintergrund gehabt, nämlich den, dass ich ja vorher eben in Österreich Minister war und dass wir ja in dieser Zeit die Beitrittsverhandlungen gehabt haben. Und es hat sich also bald herausgestellt, dass ich so gewissermaßen der Sprecher der Kandidatenländer war. Und von daher war ich in der Kommission gut bekannt. Und der neue Präsident, nämlich der Herr Santer, der hat also von seinem Vorgänger, der mein Vorgänger als Agrarkommissar war, der Herr Steichen, der hat von dem Kabinettschef übernommen. Den habe ich gut gekannt und so ist das zustande gekommen.
Politik ist ja, wie wir wissen, kein leichtes Geschäft. Wie ist es Ihnen ergangen? Sie sind ja ins kalte Wasser geworfen worden.
Ja, das schon. Und vor allem war für mich auch ein gewisses Problem, dass ich nicht also wahnsinnig gut Englisch zu der Zeit noch konnte. Das heißt, bevor ich nach Brüssel gegangen bin, habe ich zunächst einmal einen Crashkurs gemacht auf Malta, um also besser Englisch zu können. Und der Vorteil in Brüssel ist der, ja, erstens, Parteipolitik spielt eine völlig untergeordnete Rolle in der Kommission. Es geht um Sachpolitik und es zählen die besseren Argumente. Und das hat mir in Brüssel sehr gut gefallen und deswegen war ich auch sehr gerne dort. Und ich habe also dann auch das Glück, könnte man sagen, gehabt, dass ich bald einmal einige gravierende Reformen in der Agrarpolitik durchführen konnte. Und dann am Schluss im Jahr 2003, da habe ich ja die größte Reform, die bisher in Brüssel gemacht wurde, zustande gebracht. Und daher heißt die heute noch die Fischler-Reform.
Für die Ewigkeit sozusagen.
Ja, also solange es die EU gibt, sagen wir mal so.
An Sie sind ja sicher sehr viele Begehrlichkeiten, Interessen herangetragen worden. Wie geht man denn damit um? Man kann ja nicht alle Wünsche erfüllen.
Na, zunächst einmal, also glaube ich, ist es durchaus legitim, dass die Mitgliedstaaten oder auch einzelne Gruppen, auch Lobbyisten, dass die ihre Interessen in Brüssel auf den Tisch legen, dass man sich mit deren Interessen auch ernsthaft beschäftigt. Ja, die Interessen sind aber häufig tatsächlich enorm widersprüchlich und das kann man hier und da auch als Vorteil nutzen. Weil wenn ich zum Beispiel mit den Präsidenten der Agrarvertretungen gesprochen habe und wenn die dann, also der eine das Gegenteil vom anderen behauptet hat, dann war meine finale Antwort immer: Also war sehr interessant, wieder mal zu diskutieren, aber bitte, wenn Sie dann eine gemeinsame Position haben, dann können wir ja weiterreden. Ja? Also mit anderen Worten, so groß ist der Einfluss des Lobbyismus in Brüssel nicht. Man muss ja Lösungen suchen, die erstens kompatibel mit dem EU-Recht sind, zweitens die wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch Sinn machen und drittens, die auch machbar sind, wo die Mitgliedstaaten am Ende des Tages auch mitgehen und sich nicht dagegen stellen.
Das heißt, eine Eigenschaft als Kommissar ist es dann, man muss auch diplomatisch sein.
Diplomatisch muss man sein. Man ist ja auch von jeder Menge Diplomaten umgeben, weil ja die Mitgliedstaaten also meistens Diplomaten schicken, um also mit dem Kommissar zu reden. Diplomatisch, was heißt das eigentlich? Also diplomatisch in Brüssel bedeutet nicht, dass man sozusagen nur Politik kommentiert. Man muss Politik machen. Und Politik machen heißt primär mal entscheiden. Ja? Dass man das auf eine höfliche Art und Weise macht, das ist, glaube ich, irgendwie selbstverständlich. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, spätestens dann ist es mit den diplomatischen Floskeln vorbei.
Klare Ansagen dann, ne?
Da gibt es klare Ansagen. Und vor allem, also, was ganz wichtig ist, man muss sich gut vorbereiten und man muss auch in der Lage sein, klarzustellen, was die einzelnen Änderungen, die man machen möchte, bedeuten, wie sich die auf die einzelnen Mitgliedstaaten auswirken.
Die Hard Facts, wenn man die Eurobarometer-Umfrage anschaut, 2/3 der Österreicher haben ja beim EU-Beitritt 1995 Ja gesagt. Jetzt sagen nur noch 42%, es ist eine gute Sache. Woher kommt das? Warum ist das so?
Das hat mehrere Gründe, glaube ich. Zum einen, dass man damals im Vorfeld des EU-Beitritts sehr, sehr viel investiert hat an Veranstaltungen, an Informationen, an Auseinandersetzungen, um zu erklären, was ist das eigentlich, diese EU, und wie geht es dazu und was sind die Vorteile, wo sind auch Probleme. Da haben wir sehr offen geredet und man muss im Nachhinein eigentlich sagen, das war eigentlich das letzte Mal, die letzte Phase, wo die Große Koalition wirklich vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Ja. Also Die Leute haben ja immer gesagt, wir wissen nichts über die EU. Aber wie es dann zur Abstimmung gegangen ist, haben das immer weniger gesagt und haben also dann durchaus gewusst, wofür sie stimmen, wenn sie da abstimmen. Ja, das ist oder wäre heute genauso notwendig wie damals, aber es geschieht zu wenig. Einer der Gründe, warum also die Stimmung schlecht ist, ist, weil man ihnen nicht sagt, warum man Verschiedenes macht. Also da müsste man viel, viel mehr wieder auf die Leute zugehen und nicht nur mit Hilfe von elektronischen Medien den Leuten irgendetwas ausrichten, noch dazu meistens in der Form von Kurzmeldungen, sondern man muss sich also hinstellen und man muss mit den Leuten reden. Man muss sie fragen, was ihre Sorgen sind, was ihre Bedenken sind. Und auf diese muss man dann eingehen, dann verstehen es die Leute auch. Also das ist einmal einer der Gründe. Ein zweiter Grund, warum die Stimmung schlecht ist, ist auch die, weil sie gezielt schlecht gemacht wird. Und weil diejenigen, das ist nicht nur im Zusammenhang mit der EU ein Problem, sondern das ist insgesamt zurzeit ein politisches Problem, dass eigentlich die Parteien der Mitte, die früher die Träger der Gesellschaft waren, dass diese auslassen zu einem gewissen Grad und dass die Extremen auf allen Seiten immer lautstärker werden und immer mehr eigentlich das Geschehen bestimmen. Und es ist halt so, dass die Leute auch relativ leicht auf diese Dinge hineinfallen, nicht?
Das Verhältnis der Österreicher zur EU ist ambivalent, kann man sagen. Also 42% sagen, es ist eine gute Sache. Trotzdem will die Mehrheit, also rund 70%, nicht aus der EU austreten, obwohl das beim Brexit sehr oft diskutiert worden ist.
Ja, es ist ein bisschen auch bei uns, würde ich sagen, so, dass das Motto gilt, wer schimpft, der kauft. Ja. Die verbale Einschätzung über das Befinden der Österreicherinnen und Österreicher im Zusammenhang mit der EU stimmt nicht unbedingt mit der Realität überein. Die Leute wissen sehr wohl zu schätzen, wenn es um konkrete Erfolge geht. Die Leute wissen zu schätzen, wenn sie keine Roaminggebühren mehr zahlen müssen oder wenn sie Geld zurückkriegen, wenn der Zug zu viel Verspätung hat und. Da könnte man jetzt viele Beispiele. Nur was sie nicht wissen oder was ihnen niemand sagt, ist, dass das die EU durchgeboxt hat, dass das zustande gekommen ist. Diese Brücke, die müsste man auch mehr bauen. Aber da war Österreich immer sehr zurückhaltend von Anfang an. Es ist ja auch irgendwie bezeichnet, wenn Sie das zum Beispiel vergleichen mit Italien oder mit Spanien, dort ist auf jedem Objekt, wo eine Kofinanzierung der Gemeinschaft erfolgt ist, eine Tafel, wo man das ablesen kann. Bei uns, ich habe noch kaum einmal irgendwo eine solche Tafel gesehen. Also selten, da ist ja schon einmal ein Unterschied. Und dann ist es darüber hinaus auch so, dass ja die Österreicher das so machen, dass sie die Fördergelder, die aus Brüssel kommen, zunächst einmal ins österreichische Budget nehmen und dann als österreichische Förderung ausweisen. Ja, das ist eigentlich genau genommen eine Irreführung und da müsste man, glaube ich, auch dafür sorgen, dass da mehr Ehrlichkeit in das ganze System hineinkommt.
Sie haben gerade über Fördergelder gesprochen. Die Österreicher stoßen sich wahrscheinlich auch daran, dass wir Nettozahler sind. Das heißt, wir zahlen da viel hin, bekommen weniger zurück. Das wird eigentlich auch nicht richtig erklärt, weil natürlich der Nutzen, der wirtschaftliche Nutzen durch das gemeinsame Europa sehr viel mehr wert ist als das Geld.
Man müsste mal klarstellen, dass das Nettozahler-Dasein eigentlich ein großer Vorteil ist, weil Nettozahler zu sein heißt, dass man also auf den europäischen Märkten der Gewinner ist. Und darauf kommt es ja an, nicht nur auf das, was in den Budgets als Förderung ausgewiesen wird. Das ist ja ein wesentlich kleinerer Teil. Da sind wir Nettozahler, wenn man eine reine Budgetrechnung macht. Aber wenn man eine wirtschaftliche Rechnung macht, wenn man also die Umsatzgewinne oder Steigerungen der Wirtschaft als Basis nimmt und die Gewinne, die wir daraus erzielen, dann sind wir ein großer Nettogewinner.
Viele Österreicher meinen, ja, wir hätten es ja auch so machen können wie die Schweiz.
Also erstens einmal hat die Schweiz eine völlig andere Ausgangsposition. Und zweitens ist es auch immer für die Schweiz, insbesondere für die Schweizer Wirtschaft und da wiederum am meisten für die mittelständische Wirtschaft ganz einfach. Weil eines ist klar, die Schweiz ist auch exportorientiert, so wie wir. Und der wichtigste Markt ist der EU-Markt. So, also jetzt ist es entscheidend, dass ich auf diesem EU-Markt meine Produkte und meine Dienstleistungen platzieren kann. Was heißt es aber als Konsequenz? Ich muss die Standards der EU einführen, weil nur dann komme ich auf diesen Märkten unter. Und daher muss die Schweiz mit nationaler Gesetzgebung vieles nachvollziehen, was bei uns national keine Rolle mehr spielt, weil das in Brüssel erledigt wird. Das Zweite ist, das wissen viele nicht, auch die Schweiz muss Beiträge zahlen. Ja? Das ist zu 100% Nettozahlung. Also so ist in der Schweiz auch nicht alles Gold. Aber natürlich hat die Schweiz eines, und das ist ein Vorteil, den hat sie schon viel, viel länger gehabt, nämlich sie hat ein starkes Bankenwesen. Ja? Und sie ist also sehr stark verankert auch in den Beziehungen mit den USA, auf dem Finanzdienstleistungssektor. Und das macht die Schweiz zusätzlich stark.
Einen Nachteil hat die Schweiz auf jeden Fall. Sie muss teilweise, wie Sie gesagt haben, die EU-Gesetze und Richtlinien übernehmen, kann aber eigentlich in Brüssel gar kein Wort mitreden.
Kein Wort mitreden in dem Sinn, dass sie einen Einfluss ausüben kann. Das kann sie nicht. Sie kann natürlich ihre Anliegen dort vorbringen, man hört der Schweiz natürlich auch zu, das schon. Aber wenn es hart auf hart geht, dann ist keine formelle Mitsprache möglich.
Man hört ja von der EU immer, ja, es dauert ewig, bis etwas passiert. Man hat das Gefühl, es ist ein behäbiger Apparat, wenn ich es jetzt so nennen darf. Ist es wirklich so, können innerhalb der EU Entscheidungen nicht schnell getroffen werden?
Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Ja. Die eine Frage ist der behäbige Apparat. Also da kann ich sagen, wir könnten uns glücklich schätzen in Österreich, wenn wir eine so schlanke Verwaltung hätten wie die Europäische Union. Die gesamte Verwaltung der Europäischen Union hat weniger Mitarbeiter als die Stadt Wien. Die andere Frage, warum dauert das alles so lange? Es ist nämlich nicht eine Folge der Verwaltung in Brüssel, sondern das ist eine Folge der Notwendigkeit, dass man sich politisch einigen muss. Und das Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union sieht nun einmal vor, dass die Vertreter der Bürger Europas zustimmen müssen, mehrheitlich, das heißt das Europäische Parlament, und zweitens, dass auch die Mitgliedstaaten zustimmen müssen, das heißt, das ist der Rat. Und das, was die Sache in die Länge zieht, ist, dass oft der Rat und das Parlament nicht dieselbe Meinung haben.
Sehr kompliziert, ja. Also, dass man 27 Länder unter einen Hut bringt, dauert halt einfach länger,
ja. Ja, das ist richtig und es ist auch immer wieder so, dass eben ein Gesetz gar nicht zustande kommt, weil man sich einfach nicht einigen kann. Also die Bremser sind in erster Linie, muss man sagen, die Mitgliedstaaten.
Dann wird aber von den Mitgliedstaaten auch die Schuld sehr gerne dann wieder nach Brüssel geschoben. Ne?
Das ist das schlechte Gewissen der Mitgliedstaaten, würde ich sagen.
Was würde ein EU-Austritt jetzt für Österreich bedeuten?
Ja, ein EU-Austritt, also ist meiner Meinung nach gar nicht vorstellbar. Das würde bedeuten eine riesige Katastrophe, ja, weil wir würden also einen wirtschaftlichen Rückschlag erleiden, der noch größer wäre als der Rückschlag, den das UK jetzt erlitten hat. Die Nachteile, die sie jetzt haben als ausgetretenes Land, dass diese Nachteile nicht mehr länger hinnehmen wollen. Und daher ist davon auszugehen, dass nach den nächsten Wahlen im Vereinigten Königreich eine völlig neue Regierung zustande kommen wird und dass die Konservativen in England für die nächste Zeit ausgedient haben.
Ist ein Rückweg für Großbritannien denkbar? Schwierig, oder?
Schwierig schon, denkbar aber auch. Ja, aber das braucht Zeit. Das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht, weil man müsste dann also das teilweise wieder neu verhandeln. Und es müssten also auch entsprechende Vorbereitungen getroffen werden. Und vor allem, es muss einen Prozess geben innerhalb des Vereinigten Königreiches, wo man also zu einem Ergebnis kommt, so dass man erwarten kann, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter diesem Ergebnis steht.
Die EU ist ja in den letzten Jahren, also seit dem Beitritt Österreichs, da waren es 15 Staaten, jetzt sind es 27, zwischenzeitlich waren es sogar 28 Staaten. Weitere Länder drängen natürlich in die EU, der Westbalkan zum Beispiel. Wie weit kann die EU wachsen und ist die EU überhaupt bereit, neue Länder aufzunehmen?
Also eine Sache ist die Frage, wie viel oder wo sind die Grenzen Europas, könnte man auch sagen, oder wie viele Staaten kann man überhaupt aufnehmen. Also das hängt einmal im Wesentlichen davon ab, dass wir, und zwar ohne Erweiterung genauso, also wir sind einfach mit der Tatsache konfrontiert, dass es Reformen braucht. Man kann die Entscheidungsstrukturen, so wie sie sind, nicht einfach auf die Dauer lassen. Da kommt das ganze Problem mit den einstimmigen Beschlüssen zustande. Da kommt das Problem dazu, dass die Agrarpolitik in der jetzigen Form zum Beispiel auf die Ukraine ganz einfach nicht anwendbar ist. Also da braucht es Reformen, damit die EU überhaupt fit ist für eine Erweiterung. Dann gibt es natürlich die Schwierigkeit, dass die Kandidaten, die da zur Debatte stehen, ja, das sind alles Nettobezieherländer. Das heißt, man muss sich dann meiner Meinung nach auch die Förderschemata neu überlegen, ja, weil ansonsten führt es dazu, dass also das Budget verdoppelt werden muss, ja. Und welcher Mitgliedstaat ist also bereit, doppelt so viel Geld in die EU-Kasse einzuzahlen, verglichen mit dem, was er derzeit zahlt, ja. Dann gibt's natürlich spezifische Fragestellungen, wie zum Beispiel die Bekämpfung der Korruption, die am Westbalkan ja eine große Rolle spielt. Dann gibt es also das Problem des Demokratiestandards, würde ich sagen, in diesen Ländern. Oder auch die Frage eines funktionierenden Justizwesens und, und. Also da gibt es viele Dinge, die man zunächst einmal nicht nur diskutieren, sondern gestalten muss und vereinbaren muss, weil ansonsten führt es zu einem Durcheinander, der auch den bestehenden Mitgliedstaaten dann auf den Kopf fällt.
Je mehr Länder, desto schwieriger wird ja eine Einigung auf Beschlüsse.
Ja, die Frage der Einigung auf Beschlüsse, ja, da ist also zum einen die Frage der Größe der Kommission. An sich steht jetzt schon in den europäischen Verträgen, dass die Zahl der Kommissare um ein Drittel kleiner sein muss als die Zahl der Mitgliedstaaten. Nur bis jetzt haben die Regierungschefs am Beginn einer neuen Gesetzgebungsperiode immer einstimmig beschlossen, dass sie von dieser Bestimmung des Vertrages abgehen wollen. Wenn ich aber 30 oder noch mehr Mitgliedstaaten habe, dann wird nichts anderes übrig bleiben, als das zu machen. Und meiner Meinung nach wäre es besser, wenn man das jetzt schon machen würde, weil dann gibt es also auch einen neuen Standard. Man gewöhnt sich an diese neue Situation. Also eines ist klar, es wird ein Rotationsprinzip geben. Aber was passiert mit jenen Ländern, die in einer Periode keinen Kommissar haben? Da muss man ja auch sicherstellen, dass deren Positionen entsprechend in der Kommission zur Sprache kommen. Aber das größte Problem ist also tatsächlich die Einstimmigkeit im Rat, aber das eigentliche Handicap ist die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik. Und angesichts der Ereignisse seit dem 24. Februar 2022 ist die Sicherheitspolitik, die erscheint heute in einem ganz anderen Licht, weil die ist eigentlich zu einer absoluten Priorität geworden. Und da muss man sich das schon sehr genau überlegen, ob da zum Beispiel Montenegro, wo die ganze Südküste von Russen im Eigentum ist, da muss man also sich schon fragen, kann das gut gehen, wenn die dann alle anderen blockieren können?
Da hat es ja schon einmal das Thema des Europas der zwei Geschwindigkeiten gegeben.
Naja, das gibt es nach wie vor. Das ist ja auch in den Verträgen verankert. Nicht nur von zwei, sondern von mehreren Geschwindigkeiten. Ja? Das ist ja durchaus eine machbare Geschichte. Aber das hat Grenzen, dieses Konzept. Und das größte Problem dabei ist, dass wir schauen müssen, wir müssen ja auch international auftreten. Wir müssen, auch wenn es kein Konsensprinzip mehr gibt, mit einer Stimme reden in der Welt. Und es ist also nicht akzeptabel, dass also dann also dauernd jemand reinredet sozusagen.
Querschüsse
oder
sozusagen.
Das Gegenteil der beschlossenen Meinung vertritt.
Wann glauben Sie, dass die nächsten Länder der EU beitreten?
Das ist sehr unterschiedlich. Einige kleine wie Montenegro oder Nordmazedonien oder so, da wäre es meiner Meinung nach relativ leicht, einen Abschluss zu machen. Schwierig ist es mit Serbien insbesondere im Zusammenhang mit dem Kosovo. Schwierig ist es mit Albanien und ganz schwierig ist es mit Bosnien und Herzegowina.
Sie haben vorher schon angesprochen, die Grenzen Europas.
Ich glaube, dass der frühere Papst Benedikt recht gehabt hat. Dann hat man einmal gefragt, wo er die Grenzen von Europa ziehen würde. Dann hat er gesagt, das ist keine geografische Frage, sondern eine kulturelle Frage. Und das, glaube ich, stimmt auch.
Das heißt also, auch mit der Türkei wäre es schwierig?
Mit der Türkei wäre es auf jeden Fall schwierig. Und mittlerweile hat ja auch der türkische Präsident weitgehend das Interesse verloren an einer Mitgliedschaft.
Ja, die EU ist ja entstanden aus einem wirtschaftlichen Bündnis. Die Zusammenarbeit ist dann immer mehr intensiviert worden. Jetzt haben wir eine gemeinsame Währung. Wir haben eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. In welche Richtung soll es gehen? Weil viele reden dann von den Vereinigten Staaten von Europa, so ähnlich wie die USA, aber das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren.
Da ist die Frage, als finales Konzept sozusagen, so etwas zu haben wie Vereinigte Staaten von Europa, das wäre schon gut. Aber was nicht sinnvoll ist, dass man sich da die Vereinigten Staaten von Amerika zum Vorbild nimmt. Weil die Vereinigten Staaten von Amerika, das sieht man ja auch jetzt, wie das alles dort nicht funktioniert, muss man ja sagen, die können hier kein Vorbild sein, sondern man muss eine eigene europäische Konstruktion schaffen und diese eigene europäische Konstruktion sollte vorsehen, dass es ein Vollparlament gibt, was ja bisher nicht der Fall ist, sollte vorsehen, dass die Kommission sozusagen die Regierung Europas bildet und sollte vorsehen, dass der Rat gewissermaßen die zweite Kammer von Europa wäre. Das ist also ein Konzept, das durchaus sinnvoll erschiene, aber da sind wir natürlich zurzeit in einer Situation, wo wir uns eher davon wegbewegen, als näher hinbewegen, nicht? Insbesondere, wenn man also die Positionen der Rechten hier ins Kalkül zieht.
Also in 10 Jahren, wo sehen Sie da die EU? Wird das noch der Stand von heute sein?
Also in 10 Jahren wird es sicher nicht der Stand von heute sein. In 10 Jahren, da ist also die Zukunft wirklich offen. Also das eine Extrem wäre, dass in 10 Jahren sozusagen kollabiert ist und dass es ein Kerneuropa geben wird, dass die Staaten, die bei diesem Kerneuropa nicht mitmachen, dass die gewissermaßen nur eine Wirtschaftsunion bilden mit dem Kerneuropa. Das ist ein denkbares Modell, ja. Wobei also dieses Kerneuropa auch eine politische Union ist, während die anderen gewissermaßen nur assoziiert sind, also nicht unbedingt an einer politischen Union teilnehmen. Das andere Extrem ist also tatsächlich, dass es eine Art Vereinigte Staaten von Europa gibt, unter den Prämissen, die ich vorhin genannt habe. Und das dritte, auch nicht ausgeschlossen ist, dass die Union zerfällt. Der Schaden wäre unwiederbringbar groß. Und daher hoffe ich, dass das nicht passiert. Jedenfalls bemühe ich mich, einiges dazu beizutragen, dass das nicht zustande kommt.
Ich glaube, jetzt lassen wir das einfach einmal so stehen. Herr Fischler, ich sage einmal Dankeschön für Ihre Zeit und dass Sie bei uns zu Gast waren.
Ja, danke für die Einladung
noch einmal. Es war sehr, sehr interessant und ein Dankeschön natürlich auch fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Ausgabe wieder einschalten und ich Sie begrüßen darf. We'll be right back.
Der Wirtschaftspodcast. Schaltet zur nächsten Ausgabe wieder ein.